Einschlafen mit Star Wars. Der Podcast. Jetzt bewerten und abonnieren. Ich bin Marvin und in dieser Folge geht es weiter mit der Erzählung zu Padmé Amidala. Möge die Nacht mit dir sein. Der Inhalt dieser Folge gehört zum Kanon. Senatorin von Naboo. Abstimmung über ein neues Militärgesetz.
Wacht auf, Senatoren! Ihr müsst aufwachen! Diese Armee ist nichts anderes als eine Kriegserklärung. Sie werden dann mit Angriffen antworten und wir würden auch welche darauf folgen lassen. Viele werden ihr Leben verlieren. Alle werden ihre Freiheit verlieren.
Padmé Amidala vor dem Galaktischen Senat. Zu Beginn ihrer Karriere als Senatorin von Naboo sah sich Padmé abermals einer großen Herausforderung gegenüber, da sich im Jahr 24 vor der Schlacht von Yavin der abtrünnige Jedi Dooku mit einem eigens gegründeten Staatenbund, der Konföderation Unabhängiger Systeme, zu Wort meldete, durch separatistische Tätigkeiten zahlreiche unzufriedene Welten von der Galaktischen Republik abspaltete und dadurch mehr und mehr Einfluss gewann. Dennoch sprach sich Padmé stets dafür aus, eine diplomatische Lösung für diese Interessenkonflikte und den aufkeimenden Separatismus zu finden. Mit dieser Meinung bildete sie eine Opposition gegen andersgesinnte Senatoren wie Ahsk Ahg von Malastare oder Darsana von Glee Anselm, die sich offen für die Aufstellung einer republikanischen Streitmacht aussprachen, um die Konföderation rechtzeitig zu bekämpfen, bevor diese weitere Verbündete um sich scharen konnte. Padmé wertete eine solche Vorgehensweise als Akt des Krieges und hielt auf Welten wie Komenur Friedenskundgebungen ab, wo sie zu ihrer Meinung Stellung bezog und weitere Befürworter zu gewinnen versuchte. Trotz der umstrittenen Maßnahme wurde ein entsprechender Gesetzesentwurf über die Militarisierung der Republik verfasst, über dessen Verabschiedung in einer entscheidenden Debatte des Galaktischen Senats im Jahr 22 vor der Schlacht von Yavin diskutiert werden sollte. Wie viele andere Senatoren reiste auch Padmé zu diesem Zeitpunkt nach Coruscant, um an jener Abstimmung über ein neues Militärgesetz abzustimmen. Bevor Padmé jedoch von Naboo abreiste, folgte sie den Anweisungen ihres Beschützers Gregor Typhoo und tauschte ihre Rolle als Senatorin mit einer Kammerzofe namens Cordae, die daraufhin an Bord des Naboo-Kreuzers stieg, während die als Pilotin verkleidete Padmé einen der eskortierenden Sternenjäger besetzte. Diese Sicherheitsmaßnahme sollte, wie sich wenig später herausstellte, das Leben der Senatorin retten, da bereits kurz nach der Landung auf Coruscant ein Sprengkörper im Kreuzer detonierte, wodurch Cordae tödlich verletzt wurde und noch am Unglücksort ihren schweren Verletzungen erlag. Sie hatte keine Ahnung, dass sie bereits auf Naboo von Sam Wessel bespitzelt worden war und es ausgerechnet Theomé Dunlé, ein Mitglied der Palastgarde und einer ihrer Leibwächter, in die Wege geleitet hatte, dass die Kopfgeldjägerin die Bombe auf dem Schiff positionieren konnte. Amidala wurde währenddessen im Senatssaal bereits für tot erklärt und betrauert, wobei Palpatine eine Ansprache über ihr Ableben hielt. Insgesamt 7 Personen waren dem Anschlag zum Opfer gefallen und wie Padmé in der folgenden Senatssitzung auch verkündete, war sie fest der Überzeugung, dass das Attentat dazu dienen sollte, den Ausgang der Abstimmung zu beeinflussen. Die Senatorin sah sich in ihrem Verdacht bestätigt, als Ornfri Tarr, der Senator des Planeten Ryloth, den Anschlag als Argument heranzog, um mit der Aufstellung einer republikanischen Streitmacht für noch mehr Sicherheit zu sorgen. Im Gegenzug richtete Padmé einen Appell an die Delegierten, in der sie darauf aufmerksam machte, dass die Militarisierung der Republik nur Krieg zur Folge hätte. Ihre Rede erntete jedoch nur Hohn und Spott, und ehe die Debatte in einem Streit eskalierte, brach Kanzler Palpatine die Sitzung ab und vertagte die Abstimmung. Nichtsdestotrotz hatte der Kanzler kurz darauf den Vorschlag geäußert, für Padmé die Jedi Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker zu ihrem Schutz zur Verfügung zu stellen. Noch am selben Abend erhielt Padmé in ihrem Apartment auf Coruscant Besuch von den beiden Jedi und stellte angenehm überrascht fest, dass Anakin seit ihrem letzten Treffen zu einem jungen Mann und talentierten Jedi herangewachsen war. Padmé wusste, dass die beiden Jedi angereist waren, um sie vor weiteren Anschlägen zu schützen, doch war sie mehr daran interessiert, wer der Attentäter war. Anakin versprach der Senatorin, eine Antwort auf diese Frage zu finden, wobei er daraufhin von seinem Mentor dahingehend belehrt wurde, dass sie lediglich zum Schutz der Senatoren beauftragt wurden. Nach diesem Gespräch zuckt sich Padme in ihre Privaträume zurück, die zusätzlich von einem Netz von Kameras und Sensoren abgesichert waren. An diesem Abend deaktivierte Padme jedoch ihre Sicherheitssysteme, um den Attentäter auf diese Weise zu einem neuen Anschlag zu provozieren und ihm eine Falle zu stellen. Zwar deckte der im Schlafzimmer der Senatorin positionierte Astromech-Droide R2-D2 einen Großteil des zuvor von Kameras überwachten Bereichs ab, doch erkannte er nicht, wie ein Attentäter-Droide den Transparistahl des Zimmerfensters durchschnitt und zwei hochgiftige Kohuns einschleuste. Anakin und Obi-Wan, die eine Erschütterung in der Macht wahrnahmen, handelten sofort und eilten der Senatorin zu Hilfe. Während Anakin die Tiere mit einem gezielten Hieb seines Lichtschwerts tötete, nahm Obi-Wan die Verfolgung des Attentäter-Droiden auf. Flucht von Naboo. Mir gefällt die Vorstellung nicht, mich zu verstecken. Padme Amidala. Nach diesem zweiten Anschlag auf das Leben von Padme Amidala änderte der Jedi-Rat seine Taktik und beauftragte Obi-Wan mit einer umfassenden Untersuchung der Anschläge. Anakin erhielt hingegen die Aufgabe, Padme als Leibwächter zu dienen und sie sicher zum Planeten Naboo zu begleiten, wo sich die Senatorin zu ihrem weiteren Schutz zurückziehen sollte. Zwar sträubte sich Padme anfangs gegen die Flucht nach Naboo, da sie an der noch ausstehenden Debatte über die Militarisierung der Republik teilnehmen wollte, doch erkannte sie nach eindringlichen Bitten des obersten Kanzlers Palpatine die große Gefahr, in der sie sich befand. Nachdem Padme für die Dauer ihrer Abwesenheit ihre Stimme im galaktischen Senat an den Gungan Jar Jar Binks abgegeben hatte, reiste sie zusammen mit Anakin als Flüchtlinge getarnt an Bord der Jandirian Valley nach Naboo. Zwar hatte Padme bereits in ihrer Kindheit auf Naboo für eine Flüchtlingsorganisation gearbeitet, doch reiste sie noch nie unter solchen glanzlosen und widrigen Umständen. Dennoch empfand sie diese Erfahrung als angenehm, da sie sich nach mühseligen politischen Angelegenheiten als Senatorin und Aufrüstungsgegnerin von den Strapazen erholen und sich in vertrauter Umgebung zurückziehen konnte. Ihr Begleiter Anakin fühlte sich ebenfalls wohler, da er erstmals einen Auftrag erhielt, den er ohne die ständige Aufsicht durch seinen Meister Obi-Wan ausführen durfte. Da sich auf dem Flüchtlingsfrachter keinerlei Beschäftigung bot, vertrieben sich Padme und Anakin die Zeit mit langen Gesprächen, in denen sich die beiden näher kennenlernten. Padme war sich ihrer Pflicht und der Anakins bewusst, und so empfand sie ein schlechtes Gewissen, da sie Anakin angesichts ihrer gegenseitigen Zuneigung zurückweisen sollte, dies aber nicht tat. Stattdessen ließen Anakins Reife, seine Albträume und seine damit einhergehende Verletzlichkeit Padme immer stärker für ihn empfinden. Während eines kurzen Besuchs im königlichen Palast von Theed, wo Padme und Anakin die amtierende Königin Jamilia trafen, beschloss die Senatorin, sich auf der Halbinsel Varikino, dem abgeschiedenen Landsitz der Narberry-Familie inmitten des Seenlands, zurückzuziehen. Anakin fühlte sich in seiner Funktion als Schutzbefohlener durch die alleinige Entscheidung von Padme übergangen und lehnte diese vorschnell ab. Die Königin sowie Gouverneur Sir Bibble stimmten Padmes Vorschlag jedoch zu, und so gab Anakin nach, zumal er einsah, dass Padme mehr über ihre Heimat wusste. Noch bevor sie sich ins Seenland zurückzog, besuchte Padme auf Anraten von Königin Jamilia ihre in Theed beheimatete Familie, die seit den beiden Attentaten auf Padmes Leben in ständiger Sorge lebte. Die Senatorin genoss in ihrem Elternhaus ein von ihrer Mutter Yobal und Schwester Sola zubereitetes Festmahl. Als Sola mit schelmischer Freude verlautbarte, dass Padme zum ersten Mal einen Freund mit nach Hause brachte, kam Padme ungewollt auf ihre Beziehung zu Anakin zu sprechen und erwiderte, dass er sie lediglich zu ihrem Schutz begleitete. Noch vor Einbruch der Dunkelheit zogen Padme und Anakin zum Seenland weiter, wo sie das auf der Insel Varikino gelegene Ferienhaus bezogen. Schließlich wählte Anakin einen romantischen Moment auf der Gartenterrasse, um Padme zu küssen. Zunächst gab die Senatorin ihren Gefühlen nach und ließ Anakin gewähren, doch es dauerte nicht lange, bis sie sich über ihr Handeln bewusst wurde und sich rasch zurückzog. Padme war pragmatisch genug, um zu erkennen, dass diese Liebe sie beide zerstören konnte, da sie wichtigen Verpflichtungen nachgingen. Anschließend unternahmen die beiden einen Spaziergang durch die weitflächigen Wiesen des Seenlands, um von den Geschehnissen abzulenken. Als sich Padme und Anakin nach dem Abendessen im Wohnbereich des Ferienhauses zusammensetzten und sich die beiden Dienstmädchen verabschiedeten, sprachen die beiden über ihre Gefühle. Padme sah die Annäherungsversuche von Anakin rational, da sie der Meinung war, dass eine Senatorin und ein Jedi nicht zusammenpassten, zumal der Jedi-Kodex eine Ehe untersagte. Dann sprach sich Anakin dafür aus, ihre Liebe geheim zu halten, was Padme wiederum ablehnte, da sie keine Lüge leben wollte. In der folgenden Nacht wurde Anakin abermals von einem Albtraum seiner Mutter Shmi Skywalker aus dem Schlaf gerissen, und als er Padme am nächsten Morgen erzählte, dass seine Mutter in großer Gefahr schwebte und starke Schmerzen litt, beschloss er, nach Tatooine zu reisen, um nach Shmi zu sehen. Padme bestand darauf, Anakin zu begleiten, auch wenn dieser sich den strikten Anweisungen des Jedi-Ordens widersetzte und die Senatorin gleichzeitig Gefahr lief, einem weiteren Attentat zum Opfer zu fallen. Rettungsversuche. Sowohl für Padme als auch für Anakin waren 10 Jahre vergangen, seitdem sie Tatooine zum letzten Mal betreten hatten. Dort suchten sie in der Siedlung Mos Espa den Schrotthandel von Anakins früherem Besitzer Watto. Zwar dauerte es eine Weile, bis der mürrische Toydarianer seinen einstigen Sklaven in den Roben eines Jedi erkannte, dann teilte er ihm aber bereitwillig mit, dass er Shmi Skywalker bereits vor einiger Zeit an den Feuchtfarmer Click Lars verkaufte, der sie dann zur Frau nahm. Mit diesem Hinweis begaben sich die beiden unverzüglich zum Anwesen der Familie Lars, wo sie von Click Lars persönlich darüber in Kenntnis gesetzt wurden, dass Shmi bereits seit über einem Monat als vermisst galt. Sie ist von einer Gruppe Taskenräuber überfallen worden und in ihr Lager verschleppt. Click betonte, dass er selbst einen Rettungsversuch unternahm, der jedoch scheiterte. Obwohl Shmis Überlebenschancen merklich gering waren, zögerte Anakin nicht, um selbst nach seiner Mutter zu suchen. Vor seinem Aufbruch wollte Padme den jungen Jedi noch zu einem kurzen Gespräch anhalten, doch fand sie nicht die passenden Worte, sodass sie Anakin umarmte und anschließend still verabschiedete. Für Padme war es nur schwer vorstellbar, wie sich Anakin fühlte. Zwar empfand auch sie Trennungsschmerz, wenn sie sich von ihrer Familie verabschiedete, doch führte diese auf Naboo ein sorgloses Leben in völligem Frieden, während Anakins Mutter die ganze Zeit ein Sklavendasein in einer unwirtlichen Umgebung geführt hatte. In der Nacht nach Anakins Abreise war Padme voller Sorge, sodass sie nicht zur Ruhe kam und nicht einschlafen konnte. Stattdessen vertrieb sie sich die Zeit, indem sie in der Werkstatt den wehklagenden Protokolldruiden C-3PO von seinen Staub- und Sandverschmutzungen reinigte. Bei Morgendämmerung betrat auch Owen Lars, Anakins Stiefbruder, die Werkstatt und teilte der Senatorin mit, dass er C-3PO an Anakin als Andenken an seine Mutter übergeben wollte. Während des Gesprächs mit Owen tauchte auch Anakin wieder am Horizont auf und entsetzt stellte Padme fest, dass es ihm nicht gelungen war, das Leben seiner Mutter zu retten. Padme versuchte Anakin von diesem schweren Schicksalsschlag abzulenken und bereitete ihm eine Mahlzeit vor. Doch ihr fiel es schwer, tröstende Worte zu finden, zumal Anakin immer aufgeregter reagierte und die Situation irrational sah, sodass er sogar seinem Meister Obi-Wan die Schuld an Shmis Tod gab. In seiner Verzweiflung gestand er Padme auch, dass er alle Bewohner des Taskenlagers aus Rache ermordet hatte. Die folgende Beisetzung von Shmis Leichnam wurde von einem Notruf unterbrochen, den Obi-Wan auf Geonosis an R2-D2 schickte. Während sie die Nachricht gleichzeitig zum Jedi-Tempel nach Coruscant weiterleiteten, erfuhren Padme und Anakin anhand der Nachricht, dass Obi-Wan auf seiner Suche nach dem Urheber der Attentate, einem Kopfgeldjäger namens Jango Fett, bis nach Geonosis gefolgt war. Zudem konnte er in Erfahrung bringen, dass Nute Gunray hinter den Angriffen steckte, und ehe er die Mitteilung beenden konnte, wurde er von Droidikas überwältigt und gefangen genommen. Obwohl Mace Windu mit aller Deutlichkeit darauf verwies, nicht nach Geonosis zu reisen, um Obi-Wan zu retten und Padmes Leben unnötiger Gefahr auszusetzen, unternahmen die beiden dennoch einen Rettungsversuch. Padme glaubte, dass sie Obi-Wan in ihrer Funktion als Senatorin der Galaktischen Republik mit Diplomatie aus seiner Gefangenschaft befreien konnte. Nachdem sie Geonosis erreichten und ihr Schiff in einer der Lüftungsrohre landeten, realisierte Padme bald, dass eine friedliche Lösung aussichtslos war, denn sie und Anakin wurden von einer Gruppe Geonosianer abgefangen und angegriffen. Vor den Aggressoren fliehend, entdeckten die beiden daraufhin ein großes Fabrikgelände, das der Produktion von Kampfdroiden diente. Noch ehe sie sich versah, stürzte die Senatorin von einer Plattform direkt auf ein laufendes Fließband der Verarbeitungsanlagen. Das Band führte Padme durch zahlreiche technische Gerätschaften wie Hämmer, Schweißbrenner und mechanische Arme, denen sie erfolgreich ausweichen konnte. Zuletzt wurde sie jedoch von einem angreifenden Geonosianer in einen Stahlkübel gestoßen, der mit geschmolzenem Stahl aufgefüllt werden sollte. Allerdings gelang es R2-D2, rechtzeitig auf den Kontrollcomputer der Gießerei zuzugreifen und Padme zu retten. Nichtsdestotrotz war ihre Rettungsmission zum Scheitern verurteilt, da Anakin und Padme bereits von einer weiteren Gruppe Geonosianer erwartet und schließlich festgenommen wurden. In einem folgenden Gericht wurde den beiden der Prozess gemacht und der dort anwesende Separatistenführer, Count Dooku, erklärte sich bereit, Gnade walten zu lassen, sofern sich Padme dafür einsetzte, Naboo für die Konföderation unabhängiger Systeme zu gewinnen. Kurz nachdem sie das Angebot abgelehnt hatte, wurden Padme und Anakin von Erzherzog Poggle der Spionage für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Klonkriege. Kriegsbeginn und Liebe. Das nenne ich aggressive Verhandlungen. Padme Amidala während der Schlacht von Geonosis. Nachdem Padme und Anakin an einem Schinderkarren festgekettet wurden, gestanden sie sich angesichts des sicheren Todes ihre gegenseitige Liebe ein. Ihre Exekution sollte in der Arena der Gerechtigkeit vor den Augen tausender Geonosianer vollzogen werden. Wie die beiden kurz darauf feststellten, sollte Obi-Wan Kenobi mit ihnen sterben, da man ihn bereits an eine der Säulen im Zentrum der Arena gekettet hatte. Als Padme an eine Säule gebunden wurde, gelang es ihr, ein Stück Draht in ihrem Mund verschwinden zu lassen, den sie wenig später wieder ausspuckte, um sich von ihren Fesseln zu befreien. So konnte sie rechtzeitig auf die Spitze der Säule klettern, während die geonosianischen Wärter die Hinrichtungstiere in die Arena scheuchten. Neben dem Ackley und einem Reek hatte die Senatorin besonders mit einem Nexo zu kämpfen, das zu Padmes Schrecken ebenfalls die Säule heraufkletterte und ihr einen schweren Kratzer zufügte. Anschließend schwang sich Padme mit einer Kette von der Säule und trat während ihres Fluges dem Nexo in den Magen, sodass dieser kurzzeitig außer Gefecht gesetzt und von dem Reek, welcher in der Zwischenzeit von Anakin gezähmt werden konnte, niedergetrampelt wurde. Dooku und sein Gefolge, die das Geschehen von der königlichen Loge aus mitverfolgten, erkannten schnell, dass die Verurteilten die Situation in den Griff bekamen. In der Folge rollte eine Gruppe von Druidikas in die Arena, die Padme und den anderen schnell deutlich machten, dass sie sich mit eigenen Kräften nicht aus der Situation befreien konnten. Als sich dann über 200 Jedi in den Reihen der Zuschauertribünen zu erkennen gaben, die gekommen waren, um Padme, Anakin und Obi-Wan zu retten, überschlugen sich die Ereignisse. Hunderte von B1 und B2 Kampfdruiden strömten der Reihe nach in die Arena und leisteten den Jedi schweren Widerstand. Während des Tumults der Schlacht entdeckte Padme den Hinrichtungskarren und nachdem sie den Kutscher mit ihrem Blaster erschossen hatte, sprang sie auf den Rücken des Zugtiers, einem Oray, während Anakin den Wagen besetzte. Auf diese Weise schlugen die beiden mit Blasterschüssen und Lichtschwerthieben eine Schneise in die Reihen der ständig nachrückenden Kampfdruiden. Ihre Fahrt quer durch die Arena fand schließlich ein jähes Ende, als der Oray getötet wurde und der Karren seitwärts umkippte. Dennoch konnte der Karren aufgrund seines Repulsorliftantriebs an der Unterseite als primitiver Deflektorschild herhalten, in dessen Deckung Anakin und Padme einige weitere Druiden zerstören konnten. Trotz ihres Einsatzes und der Hilfe durch zahlreiche Jedi waren die Kampfdruiden deutlich in der Überzahl, sodass Padme zusammen mit einigen wenigen überlebenden Jedi zu einem kleinen Kreis zusammengetrieben wurde. Ihr Ende schien nach der Absage von Dookus Ultimatum zwar vorherbestimmt, doch in dieser aussichtslosen Situation tauchte schließlich Jedi-Meister Yoda mit Verstärkung durch die Klonkrieger von Kamino auf. Zusammen mit Anakin bestieg Padme eines der Kanonenboote, das die Überlebenden aus der Gefahrenzone trug. Während ihres Fluges aus der Arena und über eine noch größere Schlacht zwischen der Druidenarmee der Konföderation und den republikanischen Klonkriegern hinweg, bemerkte Obi-Wan, wie Graf Dooku mit seinem Düsenschlitten zu fliehen versuchte. Padme drängte den Jedi auf Unterstützung zu warten, zumal ihr Kanonenboot keine Feuerkraft mehr besaß, um Dooku zu stellen. Doch Obi-Wan war der Meinung, dass sie sofort handeln mussten und den Separatistenführer nicht entkommen lassen durften. Es dauerte nicht lange, bis auch Dooku seine unliebsamen Verfolger entdeckte und seine eskortierenden Jäger der Nantex-Klasse ein Zeichen zum Angriff gab. Zwar konnte der Pilot des Kanonenboots auch ohne Verteidigung gegen die Attacken der beiden Jäger bestehen, doch führten die abrupten Flugbahnänderungen sowie die Erschütterung durch die feindlichen Treffer dazu, dass Padme zusammen mit einem Klonkrieger aus dem Schiff stürzte und aufgrund des harten Aufschlags auf die Sanddünen kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Als sich die beiden wieder erholt hatten, schlug der Klonsoldat vor, den nächsten Kommandoposten aufzusuchen, während Padme die nächste republikanische Einheit mit einem Kanonenboot unter ihren Befehl nahm und die weitere Verfolgung bis zu einem geheimen Hangar der geonosianischen Gebirge fortsetzte. Nach ihrer Ankunft stellte sie jedoch fest, wie Doku mit seinem Solarsegler von einer Plattform zum Start ansetzte. Auch Padmes Blasterschüsse konnten die Flucht des Grafen nicht mehr aufhalten. Daraufhin betrat Padme das Innere des Hangars, wo zu ihrer Erleichterung Anakin lebend anzutreffen war. Doch ihre Erleichterung wich rasch Bestürzung, da Anakin im Lichtschwertkampf gegen Dooku seinen rechten Unterarm verloren hatte. Auf dem Rückflug nach Coruscant beschützte Padme Anakin. Zurück auf Coruscant dachte Padme, sie wäre schuld, dass Anakin verletzt wurde, weil sie ihn überredet hatte, nach Geonosis zu fliegen, und sie wollte unbedingt Anakin sehen. Doch die Heilerin, Vokara Shae, erlaubte es nicht, weil Anakin in einer tiefen Heiltrance war und nicht gestört werden durfte. Außerdem wollte sie auch Padme heilen, doch Padme waren ihre eigenen Verletzungen egal. Sie wollte Anakin unbedingt sehen, und es war ihr egal, dass sie kurz davor war, einen Skandal zu verursachen, weil sie sich als Senatorin unziemlich verhielt. Dass sie sich zuerst im Jedi-Tempel medizinisch behandeln und dann nach Hause gehen sollte. Zu Hause legte sich Padme in das Bett ihrer abgedunkelten Kammer und sagte C-3PO, dass sie nicht gestört werden wolle. Sie konnte nicht schlafen und dachte darüber nach, dass sie Anakin nur gesagt hatte, dass sie ihn liebte, weil sie kurz davor gewesen war zu sterben und sie es jetzt nicht mehr zurücknehmen konnte. Schließlich meldete sich C-3PO und sagte, Obi-Wan wäre hier. Padme war überrascht, zog ein blaues Kleid an und unterhielt sich mit Obi-Wan bei einem Kalini-Tee. Obi-Wan erzählte, dass Anakin gegen einen direkten Befehl verstoßen hatte und verbotene Gefühle für Padme hatte, doch Padme widersprach ihm, wollte nicht darüber sprechen und dachte, Obi-Wan kenne Anakin nicht genug. Obi-Wan schlug vor, dass sie zurück nach Naboo flog. Padme stellte sich vor, wie die Jedi versuchen würden, Anakins Liebe zu kontrollieren und wollte es nicht dazu kommen lassen. Daher stimmte sie Obi-Wans Aufforderung zu, mit Anakin nach Naboo zu fliegen, um sich dort privat von ihm zu verabschieden. Obi-Wan war zufrieden, dass er sie überzeugt hatte und ging, doch Padme hatte ganz andere Pläne.